aber deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Denn die Bösen werden ausgerottet, die aber des Herrn harren, werden das Land erben. Noch eine kleine Zeit, so ist der Gottlose nicht mehr da, und wenn du nach seinen Städten siehst, ist er weg. Sie ist aus der Lutherbibel. Dieser Psalm hat noch weitere 30 Verse, die wir aber jetzt nicht lesen, sondern das können wir dann zu Hause tun. Ich habe eine Einleitung von Spurgeon gefunden, der zu diesem Psalm, das möchte ich euch noch vorlesen. Der Psalm behandelt im Licht der Zukunft das große Rätsel, das schon so manchen Kopf- und Herzzerbrechen zugleich verursacht hat. Dass es nämlich den Gottlosen so wohl geht, während die Gerechten viel Trübsal haben, und verbietet nachdrücklich das Grämen und Grollen des Unglaubens. Der Herr redet in diesem Psalm auf gar liebliche Weise durch den Mund seines Knechts zu den Seinen. Er beschwichtigt die, ach, so häufig in ihnen aufsteigenden Gedanken und Empfindungen der Missgunst und Unzufriedenheit, und stillt ihr Herz sowohl in Bezug auf die Wege, die er seine auserwählte Herde führt, als auch in Bezug auf die Gefahren, die ihnen von den sie umringenden Wölfen drohen. Dies also eine Einschätzung von Spurgeon, dem großen Evangelisten vergangener Jahrhunderte. Ich finde, sie sagen sehr viel über diesen Psalm aus. Der Verfasser dieses Psalms ist König David, ein Mann nach dem Geschmack Gottes. Er hat diesen Psalm im höheren Alter geschrieben, also zu einer Zeit, in der er schon große Lebenserfahrung hatte. Und David hatte zu dieser Zeit mit Sicherheit Dinge erlebt, wo es den Gottlosen besser gegangen ist als ihm selbst. Und auch wir, so denke ich, können davon ein Liedchen singen. Aber dazu später. Gehen wir einmal die einzelnen Verse durch. Vers 1. Entrüste dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Dazu möchte ich ein Erlebnis aus meinem Leben euch erzählen, das eigentlich haargenau auf diesen Vers zutrifft. Es liegt einige Jahre zurück, als ich noch als Dachdecker gearbeitet habe. Inzwischen bin ich ja Rentner und genieße das Leben. In den Sommermonaten haben die Dachdeckerfirmen Hochsaison. Und es kam des Öfteren vor, dass wir an manchen Tagen 10 bis 12 Stunden am Tag arbeiten mussten. In den Sommermonaten 10 bis 12 Stunden Arbeit. Jeder von uns weiß, dass die Sommer der letzten Jahre sehr heiß gewesen sind. Da kommt man dann abends nach Hause und ist vollkommen geschafft, das könnte man glauben. Ich brauchte dann eine ganze Weile, bis ich mich duschen konnte und Abendbrot essen konnte. Dann habe ich mich mit einer Gabi auf die Gartenbank gesetzt und wir redeten eine Zeit über die Ereignisse des Tages. Ich trank dabei ein gut gekühltes Bier und begann mich ein wenig zu erholen. Wir wohnen in Muberg in einem Reihenhaus, das sind 5 Häuser aneinandergereiht. 2 Häuser weiter von uns, es geht ja doch recht eng zu bei Reihenhäusern, war fast jeden Abend eine Grillparty im Gange, die da schon recht fortgeschritten war, als ich überhaupt erst nach Hause kam. Er arbeitet bei einer Versicherung, sie im Landratsamt und bestimmt hatten sie andere Löhne als ich. Auch liefen sie zur Höchstform auf, wobei ich kaum noch einen Knochen bewegen konnte. Und dann kamen des Öfteren Gedanken bei mir hoch, die haben es eigentlich viel besser, sind viel besser dran als ich. Sie mussten bei Weiden nicht so schwer arbeiten. Sie bekamen auch bedeutend mehr Geld im Monat. Sie hatten zwei Autos, zwei Motorräder. Da ist fast jeden Abend Wein und Bier in Hülle geflossen. Da waren abends Freunde und Bekannte bei ihnen. Sie waren fröhlich und lustig und kein bisschen so kaputt wie ich. Und dann, Geschwister, kam der Neid bei mir auf. Und Neid ist kein guter Ratgeber für ein Gotteskind. Neid bohrt in dir unbarmherzig. Und Neid gebiert eine bittere Wurzel in deinem Herzen. Neid ist Sünde vor Gott und zerstört die Beziehung zu Gott. Und bei mir hat sich schon begonnen, eine kleine bittere Wurzel zu bilden. Jetzt lag es an mir. Nähre ich diese Wurzel oder durch sie ausmerzen? Aber zum Glück haben wir als Gotteskinder den Heiligen Geist, der dann zu unserem Herzen spricht. Und wenn wir auf diese sachte Stimme Gottes hören, kann diese bittere Wurzel verhindert werden und ausgemerzt werden. Ich habe dann am nächsten Morgen in meiner morgendlichen stillen Zeit diese Zeilen des Psalmes gelesen. Also der Heilige Geist würde ich dann auf sowas stoßen. Sei nicht neidisch auf die Übeltäter oder in Klammern die Nachbarn. Denn Vers 2 sagt, denn wie das Gras werden sie bald verdorren und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Und so begann ich noch am gleichen Morgen vor der Arbeit die schon keimende bittere Wurzel im Gebet auszumerzen. Denn eins ist gewiss, der Teufel verschwendet keine Sekunde, dein Herz zu vergiften, wenn du es ihm auch nur im Unterbewusstsein gestattest. Hören wir in solchen Fällen auf das Reden unseres Heilands und auf den Heiligen Geist. Bin sehr froh, dass ich damals die Stimme Gottes Gehör verschafft habe. Deshalb ist es für einen Christen überlebenswichtig, eine stille Zeit zu pflegen am Tag. Bibel lesen, beten. In diesen Zeiten, wo die Seele zur Ruhe kommt, kann Gott zu uns reden. Dies drückt auch der dritte Vers aus. Hoffe auf den Herrn und tu Gutes. Bleibe im Lande und nähre dich redlich. Und gleich noch den Vers 4. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Dieses Bleibe im Lande, das ist nach meiner Überzeugung, das sind die Gebetszeiten, die du hast. Das sind die Zeiten, wo du in Gottes Wort liest. Das ist Gemeinschaft mit Gott. Und im Lande bleiben bedeutet auch, in die Gemeinde zu gehen. Sie gibt dir Halt. Nähre dich vom Wort Gottes. Es hat Kraft und macht dich stark gegen die Versuchungen des Teufels. Aber Lust am Herrn und an seinem Wort. Die Gemeinschaft mit Jesus ist tausendmal wertvoller als jede noch so fröhliche Grillparty. Diese Nachbarn haben das ihre schon empfangen. Und wenn sie nicht die Erlösungstat des Herrn Jesus in ihr Leben aufnehmen, werden sie in Partylaune verloren gehen. Es wäre eigentlich meine Aufgabe als Nachbar, mit ihnen in Kontakt zu treten und ihnen die frohe Botschaft zu geben. Aber dazu bin ich noch nicht bereit. Hoffen wir, dass es vielleicht der andere tut. Aber so drauf hoffen kann man ja gut, man kann hoffen, aber richtig ist es nicht. Kommen wir zu Vers 5 und ich denke, er ist der wohl wichtigste Vers dieses Psalms. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Hier steht, befiehl dem Herrn, nicht bitte den Herrn. So eine Vollmacht hat uns der Schöpfer des Universums gegeben, dass wir ihm etwas befehlen können. Das war mir noch nie so richtig bewusst gewesen, dass ich, der kleine Bernd Liebermann, so einen Stellenwert habe, um Gott etwas zu befehlen. Das heißt im Klartext, dass ich dem Herrn meine Wege überlassen soll. Das heißt im Klartext, keine Sorgen und Bekümmertheit in meinem Leben zuzulassen. Alles in die Hände Gottes geben. Ihm alle Dinge, die mich belasten, an Gott abzugeben. Geht das? Die Bibel sagt ja. Es liegt jetzt noch nicht lange zurück, ungefähr 4 Wochen, da ist mein Vater, er war 91, verstorben. Mein Bruder ist ebenfalls schon vor 20 Jahren verstorben. Er hatte damals seine Frau geschlagen, wurde geschieden, musste dafür ein halbes Jahr ins Gefängnis. Als er aus dem Gefängnis entlassen wurde, bekam er das Leben nicht mehr unter die Füße und wurde zum absoluten Alkoholiker. Das liegt jetzt schon mehr als 30 Jahre zurück. Mein Bruder hatte eine Tochter, die nie wieder Kontakt zu ihrem Vater suchte, was ich auch verstehen kann. Denn er hat kein schönes Leben geführt. Diese Tochter hat auch kaum in den Jahren nach der Scheidung Kontakt zu meinem Vater, also ihrem Opa, gesucht, obwohl sie früher sehr gerne bei den Großeltern gewesen ist. Mal ein gelegentlicher Anruf, ein seltener Besuch. Jedoch in den letzten Monaten war sie recht oft und regelmäßig zu Besuch beim Opa. Nun hat diese Nichte entdeckt, dass sie durch ihren verstorbenen Vater zu 50% erbberechtigt ist. Ich hatte eine Generalvollmacht über meinen Vater seine Konten. Er war ja 90 Jahre alt und hatte das lieber in meine Hände gelegt. Sofort nach dem Tod meines Vaters legte dieser Nichte Widerspruch gegen die Generalvollmacht ein und ließ dadurch die Konten einfrieren. Jede Überweisung, die getätigt werden musste, und wer schon einmal einen Todesfall in der Familie hatte, der weiß, dass da noch nach dem Tod noch sehr viel zu bezahlen ist. Jede Überweisung musste von ihr gegengezeichnet werden. Sie verbot uns durch ihre Anmeldung, die Wohnung auszuräumen, bevor sie diese nicht gesehen hatte. Und ließ sich zu dieser Besichtigung sehr, sehr viel Zeit. Ich musste ihr die ganze Kondolenzpost vorlegen von Leuten, die sie gar nicht gekannt hatte. Und ich könnte euch noch mehr solcher Schikanen nennen. Ich muss euch gestehen, dass in mir und auch in meiner Frau die Wut zu brodeln begann. Wir machten uns gegenseitig Mut, doch auf den Herrn zu vertrauen. Aber mit jeder Mitteilung von meiner Nichte oder mit jedem Brief der Anwältin trat diese Wut immer kräftiger zutage. Ich wollte eigentlich biblisch handeln, da ja der Herr Jesus sagt, segne die, die euch Böses tun. In der Theorie hat es bei mir immer geklappt, wenn es mich nicht selbst betraf. Da konnte ich die Feinde meiner Geschwister segnen und dabei fühlte ich mich noch als Held. Aber als ich in diese Situation jetzt geraten war, ich war nicht in der Lage, meine Nichte zu segnen. Ich habe nachts, wenn der Schlaf durch diese Angelegenheit geraubt wurde, versucht dies dann Jesus zu geben. Manchmal gelang es und der Schlaf kam zurück. Manchmal gelang es nicht und die Seele wurde gequält. Es ist besser, es gelingt, die Sorgen an Jesus abzugeben. Man lebt dadurch einfach ruhiger. Also mir ist es nur teilweise gelungen. Für euch eine Geschichte mitgebracht, in der es einer Person gelungen ist, wirklich loszulassen. Und das habe ich mir zum Vorbild genommen und ich versuche jetzt immer wieder loszulassen. Die Geschichte. Ein junger Mann hatte monatelang darum gekämpft, sich Gott ganz auszuliefern. Fast bei jedem Gottesdienst kam er nach vorn, sobald die Suchenden dazu aufgefordert wurden. Je mehr er es aber versuchte, desto mehr schien es ihm zu misslingen. Schließlich fragte er sich, ob er überhaupt jemals den Segen der Hingabe erfahren würde. Er besuchte jedoch weiter treu die Gottesdienste. Eines Abends sagte der Prediger: Wenn hier Menschen unter uns sind, die sich verzweifelt bemühen, rate ich ihnen, in diesem Augenblick alles Gott zu überlassen. Dieser Gedanke sprach den jungen Mann stark an. Zu Hause schnitt er sich die 6 Buchstaben Let God, zu Deutsch Lass Gott machen, aus und befestigte sie an der Wand seines Zimmers. Dann versuchte er, Gott in seinem Leben einzulassen, aber es geschah nichts. Unruhig schritt er in seinem Zimmer auf und ab und schließlich ging er hinaus. Als er nach einiger Zeit wiederkam und die Tür öffnete, grüßten ihn von der Wand die Worte Lass los, zu Englisch Let go. Der letzte Buchstabe, das D, war herabgefallen. Was ein Unglück zu scheinen schien, offenbarte den jungen Mann endlich die Wahrheit. Überlass dich Gott. Lass los. Wenn wir uns wirklich Gott ausliefern, überlassen wir uns Gott dadurch, dass wir loslassen und ihm auch in dieser grundlegenden Sache bedingungslos vertrauen. Ja, das ist die Lösung unserer Probleme. Loslassen und Gott vertrauen. Das habe ich mir vorgenommen. Auch ich werde versuchen, die Sache loszulassen und vor allem dem Herrn zu vertrauen. Er wird es gut machen. Meine Nichte wird nicht allzu viel erben. Wenn einmal alle Rechnungen bezahlt sind, dann bleibt nicht allzu viel übrig. Weiß nicht, ob sich für sie dieser Aufwand lohnt. Sie und auch mein Nachbar haben ihr Leben schon hier und jetzt auf dieser Erde erhalten. Und du und ich? Offenbarung 21, die Verse 1 bis 4. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird sein, denn das Erste ist vergangen. Und noch der Vers 7 dieses Kapitels. Wer überwindet, der wird alles ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn, und ich werde zugefügt, seine Tochter sein. Wir brauchen nicht neidisch auf den Nachbar zu sein. Wir brauchen keine Wut zu haben auf die, die uns Böses tun und Knüppel in die Beine werfen. Wer überwindet, der wird die Krone Gottes erben. Jesus hilft uns zu überwinden, wenn es auch nicht leicht sein wird. Ich habe mich entschlossen, Überwinder zu werden. Und wie es schon das alte Kirchenlied sagt, im Blut Jesu liegt die Überwinderkraft. Und dieses Blut ist für dich und für mich reichlich geflossen. Schauen wir nicht auf die Probleme. Geschwister, das Beste kommt erst noch. Das neue Jerusalem, in der dir Gott eine Wohnung bereitet hat. Eine Wohnstadt, in der es kein Leid, kein Geschrei und keine Schmerzen mehr gibt. Und Gott persönlich wischt deine Tränen. Ist das nicht großartig? Das Beste kommt noch. Streben wir nach diesem neuen Jerusalem und lassen uns nicht von den Problemen die Freude darauf rauben. Du wirst die Krone erben.